Ja, ich habe euch die Polytrauma-Leitlinie bzw. S3-Leitlinie Intensivmedizin nach Polytrauma mitgebracht heute. Jetzt, ich glaube, sie ist veröffentlicht mittlerweile 2 bis 3 Wochen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und ich denke, in guter alter Pin-Up-Docs-Manier sollte man auf das Ganze mal so ein bisschen auch einen etwas kritischeren Blick werfen oder das Ganze bewerten, aber nicht umsonst, vor allem vorher erstmal darüber sprechen, was da überhaupt drin steht. Und wir haben gerade schon kurz darüber gesprochen, es ist ja eine S3-Leitlinie, also sprich, es ist die höchste Evidenz, die es gibt für Leitlinien. Mhm. Ich möchte dazu mal kurz zitieren, was man sich da gedacht hat. S3-Leitlinie heißt, nur für diese Leitlinienformen gelten oder sind alle Anforderungen als erfüllt. Das heißt, die Kommission, die die Leitlinie erstellt hat, ist repräsentativ besetzt. Das Wissen wird systematisch gesammelt und bewertet und es gibt ein geregeltes Verfahren innerhalb dieser Kommission, wie man überhaupt zu diesen Einschätzungen gelangt. Das finde ich insofern spannend und das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, dass in den einleitenden Worten dieser Leitlinie steht, dass nur 5 Empfehlungen von den allen Empfehlungen in dieser Leitlinie evidenzbasiert sind. Mhm. Alle anderen Empfehlungen sind quasi Konsens.
So. Das ist schon hart.
Das ist schon hart und Konsens, jetzt wissen wir ja, es ist ja eine repräsentativ besetzte Leitlinienkommission gewesen und wenn man jetzt ketzerisch das Ganze formulieren würde, könnte man sagen, also alle anderen Empfehlungen sind evidenzbasiert.
Ja. Lassen wir mal so stehen.
Das lassen wir jetzt an dieser Stelle mal so stehen, nur damit wir jetzt das Ganze bewerten können, was da so drin steht. Und das sind eine ganze Menge Empfehlungen. Ich werde jetzt nicht jede einzelne hier rausgreifen, weil ich glaube, das sagt wenig. Ich habe mich natürlich gefreut, dass manche Dinge jetzt neu drinstehen. Zum Beispiel ist jetzt eine konsensbasierte Empfehlung, das ist gleich die allererste, ja. Standardisierte Übergabeprotokolle sollen bei der Behandlung von Polytraumapatienten etabliert und benutzt werden.
Ja.
Okay. Dass man das in eine Leitlinie schreiben soll oder muss.
Traurig genug,
weil ich frage mich, was alle anderen bisher in ihren Schockräumen oder auf ihren Intensivstationen so machen. Aber okay, wir wissen ja alle auch ein bisschen, wie das da so
abläuft. Ja gut, aber dann kann man wenigstens sagen, ja, das steht ja jetzt sogar in der Leitlinie und dann kann man hier mit Oberarzt XY aus...
Aber jetzt kommen wir zu der Evidenzlage zu dieser Empfehlung, ja? Mhm. Good clinical practice. So. Punkt. Ja, aber starker Konsens. Das heißt, es konnten sich über die überwiegende Zahl der Kommissionsteilnehmer konnten sich auf diese Empfehlung einigen. Genauso wie auf die nächste. Man sollte doch strukturierte Kommunikationsprotokolle nutzen für die Dokumentation der Behandlung und für die Gespräche mit den Angehörigen der Patienten und PatientInnen. Auch da dachte ich, also ich kenne das eigentlich nur so, dass es man auf Intensivstationen Kommunikationsprotokolle führt und strukturierte Angehörigengespräche durchführt. Das ja, ihr nicht so?
Ja, also das ist natürlich immer schwierig, von der eigenen Klinik irgendwie jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das so überall komplett strukturiert abläuft und ehrlicherweise weiß ich zumindest von meiner Zeit auf der Intensivstation, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her, dass man da darum gerungen hat, die Angehörigengespräche überhaupt generell immer zu dokumentieren. Ja, also von daher
auch. Okay, dann da freuen wir uns, dass da drin steht. Dann genau. Bin ich gut, dass ich hier eines Besseren belehrt wurde an dieser Stelle. Dann habe ich hier von meinem niedersächsischen Leuchtturm geradeaus sozusagen auf die Sachen geschaut. Aber gut.
Ist ja gut, wenn es bei euch schon besser läuft.
Ja, viel spannender finde ich aber, und auch da sieht man, die Empfehlung der Telenotfallmedizin ist eine weitere Empfehlung. Telemedizinisches Expertinnenwissen kann im Rahmen der Erstversorgung und Weiterverlegung hinzugezogen werden. Steht jetzt in der Leitlinie, finde ich gut. Gerade wenn man daran denkt, dass es Häuser gibt, die vielleicht nicht tagtäglich Polytraumata versorgen. Gleichzeitig denke ich, dass... Oder hoffe ich, dass ein überregionales Traumazentrum oder auch ein regionales Traumazentrum eine gewisse Expertise zumindest besitzt und die maximalen Polytraumata, die es so gibt, vielleicht jetzt nicht in das Kreiskrankenhaus um die Ecke gefahren werden. Aber es ist natürlich trotzdem sinnvoll, die Evidenz oder die nicht die Evidenz, aber die Kenntnisse zu bündeln. So. Ja. Jetzt neu in der Leitlinie, ganz tolle Dinge. Man soll regelmäßig Bewusstseinslage, GCS und Motorik bei den PatientInnen erfassen.
Das ist ja ganz neu.
Ganz neu, kann ich nur so sagen, stand vorher nicht drin. Gleiches gilt, wenn du ein hohes Risiko hast für ein Compartment-Syndrom, soll man das regelmäßig klinisch evaluieren und dokumentieren, steht in der Leitlinie.
Kannst du nochmal sagen, von wann die alte war, die alte Version?
Du stellst Fragen, Dana. Das
ja gut, ich guck's nach. Alles klar, mach mal weiter.
Also, aber es ist, also neu heißt in dieser Leitlinie von 2023, weil da hat man sich ja getroffen, es ist jetzt erst veröffentlicht worden, da sieht man auch, wie lange dann noch dieser Weg ist, wie bei allen Publikationen. Auch neu, hat man ein Compartment-Syndrom, soll umgehend eine Fasziotomie erfolgen. Jetzt weiß ich nicht, wie neu das ist, aber ich würde sagen, dass, also in der Leitlinie ist es neu, ich würde sagen, das ist der Stand der Wissenschaft seit mindestens 10 Jahren, hoffe ich. Schweres SHT, was sollte man machen? Regelmäßiges intrakranielle Druckmonitoring, auch neu in dieser Leitlinie. Spannend, ne? Also, ich sag, ich lasse es mal so unkommentiert stehen. Dann steht da neu drin, wenn man die Indikation stellt für eine OP und denkt, dass man dafür eine Bildgebung braucht, bevor man diese Indikation stellen kann, dann soll man doch bitte ein CT machen mit KM. Steht jetzt auch neu in der Leitlinie. Also das KM steht da gegebenenfalls. Nur wenn die Niere gut genug ist, ganz klare Sache. Und ohne TSH machen wir das natürlich auch nicht. Nein, für alle, die jetzt hier kritisch sind, natürlich war das jetzt ein kleiner Witz. Aber ihr kennt alle diese Diskussionen mit Radiologinnen und Radiologen. Nichtsdestotrotz bin ich darüber ein bisschen erstaunt, weil wenn ich mir die Versorgungsrealität in Schockräumen angucke, die ich kenne, und das ist jetzt nicht nur hier, wo ich aktuell tätig bin, sondern in anderen Häusern auch, der Polytrauma-CTs-Knopf, sage ich mal, sitzt doch relativ locker. Und oder? Das könnt ihr sicherlich auch bestätigen. Also ich kenne kaum einen ernstzunehmenden Traumamechanismus, der nicht durch die Traumaspirale hinterher fährt. Ob das dann immer richtig ist, ist ja nur eine nächste Frage. Ja. Okay, manche Dinge kann man jetzt drüber gehen. Da stehen dann noch so Sachen wie, Verdacht auf Contusio Cordis, dann sollte man auch ein Echo machen. Okay. Hätte ich mir jetzt auch nicht anders erwartet.
Aber das sind ja alles Sachen, die man sowieso im Schock
macht. Wo man jetzt denkt, die würde man alle machen. Aber die hat man in dieser Leitlinie, in einer S3-Leitlinie, wohlgemerkt, aufgeschrieben.
Definieren Sie, was ein Schockraum ist? Und ich glaube, das ist halt genau der Punkt, oder? Also ich meine, zumindest in dem Bereich, wo ich in Deutschland zuletzt gearbeitet habe, gibt es ja auch zahlreiche kleinere Krankenhäuser, die so in ihrer Notaufnahme so eine Tür haben, wo Schockraum dran steht. Aber fairerweise ist es halt, also wenn du denen wirklich einen Schockraumpatienten bringen würdest, dann wären die ja damit alle heillos überfordert, weil die halt nicht regelmäßig Schockraumpatienten bekommen. Also so. Genau. Richtige Schockraumpatienten.
Also man muss das,
glaube ich, ist es halt schon relevant.
Paula, ich bin voll bei dir. Ich glaube aber, dass in diese Leitlinie dieses Thema Schockraumversorgung so ein bisschen bewusst ausklammert, weil sie nennt sich ja Intensivmedizin nach Polytrauma. Sonst würde ich zum Beispiel auch erwarten, dass in dieser Leitlinie drinsteht, es wäre sinnvoll, regelmäßig ein Schockraumtraining durchzuführen, damit man alle tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sozusagen in Übung hält, dass überhaupt definiert ist, wer kommt zu einem Schockraum und so weiter und so fort.
Ja, fair point.
Wird da halt leider nicht berücksichtigt. Stattdessen geht es dann um Beatmungsverfahren nach Polytrauma. Jetzt dürft ihr alle mal raten, auf welche Leitlinie diese Leitlinie dann verweist zur Beatmungsstrategie.
Ja, Atemwegs. Atemwegsmanagement
ist es nicht.
Atemwegsmanagement brauchst du ja dann nicht, wenn du beatmen willst.
Genau, es ist die ARDS-Leitlinie.
Hä? Was?
Ja, da gibt es ja eine ARDS-Leitlinie und da steht halt natürlich drin, dass man lungenprotektiv beatmen soll und so weiter und so fort. Und sicherheitshalber schweigt man sich in dieser Leitlinie zu weiteren Beatmungsstrategien aus. Die Empfehlung ist einfach nur, sie verweisen auf die grundlegenden Beatmungsstrategien und Prinzipien der ARDS-Therapie nach der entsprechenden Leitlinie.
Okay.
Gut, ist ja auch gut. Ich meine, man muss ja auch seine Grenzen kennen. So, aber jetzt
ganz kurz. Ja. Ich habe es nachgeguckt. Das ist eine ganz neue Leitlinie, weil es die so vorher nicht gab. Es gab immer nur die sozusagen, die bis zur Intensivstation ging und vor den Toren der Intensivstation dann einen Cut gemacht wurde. Deswegen also vielleicht.
Aber da können wir uns jetzt ja. Gut, dass du das nachgeschaut hast, Dana. Das finde ich ja großartig. Dann hat man jetzt eine Leitlinie gemacht, damit man jetzt nicht nur eminenzbasiert, sondern immerhin mit 5 Literaturempfehlungen auftrumpfen kann. Und wir kommen jetzt zur ersten tatsächlich. Und die ist auch grandios, Empfehlungsgrad 0, wohlgemerkt, nach Literaturrecherche. Das muss man sich mal, also ich sehe hier nur Kopfschütteln, aber es ist wirklich so, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und diese Empfehlung ist, bei PolytraumapatientInnen kann weder eine Empfehlung für noch gegen eine frühe Tracheotomie gegeben werden. So, wer hätte es gedacht? Weil alle gängigen intensivmedizinischen Lehrbücher schreiben genau dasselbe in grün. Ja, also das ist so.
Ist doch schön, wenn der eine den anderen zitiert. Genau.
Dafür gibt es immerhin auch, was schätzt du, wie viele Studien es zu dem Thema gibt?
Zu Tracheotomie
bei Polytrauma. Also die da benutzt wurden? Na, genau.
Kann ich nicht schätzen.
Eine, ja. Okay. Ich bin da jetzt nicht näher ins Thema eingestiegen, aber...
Hast du nochmal eine Literaturrecherche gemacht oder ist das das, was die da angeht?
Nein, das ist das, was die Leitlinie vorgibt. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es insgesamt mehr gibt, aber diese Prospective Randomized Intentional Field Study ist immerhin schon von 2006, also auch ganz klare neue...
Hot of the press,
genau. Die nächste Empfehlung, auch evidenzbasiert, auch Empfehlungsgrad 0, beschäftigt sich mal tatsächlich mit einem der Lieblingsthemen, und zwar zwischen dem Battle der Infusionstherapie zwischen Kontinentaleuropa und dem angelsächsischen Raum. Also mit anderen Worten Kochsalz oder Vollelektrolytlösung. Und was macht man, wenn man eine Leitlinie schreibt und maximal kompromissorientiert seid? Jetzt dürft ihr wieder raten.
Beides ist gleichwertig.
So ähnlich. Man schreibt auf, bei PolytraumpatientInnen kann weder eine Empfehlung für noch gegen die Gabe von Kristalloiden gegeben werden.
Evidenzgrad
0. Qualität der Evidenz, da hat in dieser Studie auch da eine Studie, immerhin von 2013. Da hat man die 28-Tage-Sterblichkeit untersucht. Kein Effekt auf die 28-Tage-Mortalität. Und deshalb kommt man zu dieser Empfehlung. Mit anderen Worten, man darf dann wieder auch Kochsalz wohl offensichtlich in irgendwelchen Unikliniken in Deutschland den Patienten geben, wenn man sich an dieser Leitlinie entlanghangeln möchte.
Kennt ihr dieses GIF von diesem kleinen Kind, der so genervt guckt und dann irgendwann so einen Blink mit den Augen macht, also so einen Augenzwinkern? Mm-mm. So gucke ich gerade, mit so einem genervten Lächeln, so ungefähr.
Ja, das stimmt, du siehst so ein bisschen so aus, also so ein nervöses Zucken, so rechts oben sieht man auch langsam. Ja. Ja, aber immerhin in der nächsten Empfehlung zur Infusionstherapie schwächen sie das dann so ein bisschen ab und sagen, naja, grundsätzlich sollte man natürlich die grundlegenden Prinzipien der Leitlinie zur Volumentherapie berücksichtigen. Der steht allerdings auch nicht drin, dass es voll Elektrolytlösung sein soll, aber geschenkt. Ja. Dann käsen sich so ein bisschen aus, dass man bei Verdacht auf abdominelles Compartment natürlich das auch monitoren soll und so weiter und so fort. Wie man das genauer machen soll, da gibt es keine Festlegung in der Leitlinie.
Das ist aber schade.
Ja, das ist schade.
Das wäre nämlich spannend gewesen.
Das wäre spannend und tatsächlich wäre das nämlich auch ein guter Ansatzpunkt, weil da sieht man ja in vielen intensivmedizinischen Settings, die ich so kenne, dass es gerade in diesem Bereich doch Defizite gibt. So, oh ja, wir wollen den Blasendruck jetzt zum Beispiel monitoren, nur um eine Möglichkeit zu geben, hier, wie man es machen kann. Und dann wird erstmal das eine Set gesucht, mit dem das funktioniert. Und dann wird geguckt, wie man das zusammensteckt. Also es wäre schon ganz schön, wenn es da jetzt irgendwie eine gute Empfehlung zugegeben hätte. Gibt es leider nicht. Stattdessen tun Chirurgen und Chirurginnen das, was sie am besten können. Sie reden über Zeitpunkte von definitiver chirurgischer Versorgung. In diesem Zusammenhang wieder evidenzbasiert, wieder Empfehlungsgrad 0, Beckenverletzungen. Und die Empfehlung ist auch so schön und salomonisch wie die anderen Empfehlungen. Derzeit können aufgrund der geringen Evidenz keine differenzierten Empfehlungen zum geeigneten Zeitpunkt der definitiven chirurgischen Versorgung einer Beckenverletzung bei Polytraumapatientinnen gegeben werden. Ende. Eine Studie von 2010. Fertig. Qualität der Evidenz sehr niedrig. Tja, das ist eine Konsens, da hat man sich mal drauf geeinigt. Aber jetzt kommen wir zum absoluten Highlight der Leitlinie, zum Empfehlungsgrad B. Also es ist schon relativ hoch evidenzbasiert. Es gibt nämlich tatsächlich 2 Studien zum Thema. Und da geht es um Extremitätenverletzungen. Aber auch diese Empfehlung ist wieder geil. Der Zeitpunkt der definitiven Versorgungsstrategie bei Fehmarnschuppfrakturen sollte an den Gesamtzustand des Patienten angepasst werden. Punkt.
Ich dachte,
ja, gut, aber das finde ich nicht so schlecht tatsächlich.
Ja, natürlich. Das heißt, wenn there is a fracture, I need to fix it. Das kann man so ein bisschen nach hinten schieben, genau, sozusagen. Ne? Aber sagt ja eigentlich nichts anderes, als das, was sowieso alle schon hoffentlich tun, nämlich dass Damage Control Surgery an erster Stelle steht und die definitive Versorgung, sage ich mal, des Oberschenkels, wenn es da nicht massiv reinblutet, man auch 24 Stunden später machen kann oder 48 Stunden später. So verstehe ich das. Oder?
Ich dachte, es wäre irgendwie dieses 24-Stunden-Fenster, aber dieses 24-Stunden-Fenster ergibt sich ja schon auch irgendwie aus dem DRG-System.
Ja, genau, aber
das
Das
hat was mit der Abrechnung zu tun.
Das hat was zu tun mit der Zentrumsstrukturprüfung, Zentren für femurschaftnahe Frakturen, nicht mit der Polytraumaversorgung. Also das heißt, wenn du...
Das verstehe ich, das wollte ich nur noch mal gerade.
Genau, und da wird argumentiert, dass es natürlich... Einfluss auf die Krankenhausverweildauer hat und damit auch auf die Mortalität und Morbidität, je später du das versorgst. Hm. Die Leitlinie hier zielt, denke ich, Interpretation meinerseits jetzt darauf ab, zu sagen, okay, wir haben einen instabilen Patienten nach Polytrauma, der hat ein Thoraxtrauma und der ist schwer zu beatmen. Jetzt wäre der falsche Moment, nach Güterabwägung jetzt, sag ich mal, den Oberschenkel zu operieren. Ne?
Jetzt dem da eine TAP einzubauen.
Ja, oder wie auch immer. Ne? So verstehe ich das.
Verstehe ich schon. Hm.
Das war auch tatsächlich starker Konsens, also da konnte man sich schon gut einigen. Dana, um dies aufzuklären, dann kommt nämlich die nächste Empfehlung, auch Evidenzstufe B, im intensivmedizinischen Verlauf sollte bei Polytraumpatientinnen Verletzung der Langröhrenknochen möglichst frühzeitig definitiv versorgt werden. Hm. Jetzt sage ich in Klammern, wenn man sich die Empfehlung von vorher anguckt, wenn der Gesamtzustand des Patienten es zulässt.
Hm.
So. Ja. So, und dann gibt es noch ganz, ganz viele tolle andere Empfehlungen. Und da gibt es zum Beispiel was machen wir mit Hämatothorax? Ja, da sagen sie, wenn du einen persistierenden Hämatothorax hast, dann sollst du da erstmal Drainage reinlegen. Soweit, so gut. Und wenn du es dann operierst...
Ich hoffe, das ist schon passiert auf der Intensivstation.
Ja, da steht, wenn das mehr als 300 Milliliter sind. Das ist Einschränkung in der Leitlinie. Dann soll man sich darüber unterhalten, was man macht. Und länger als 72 Stunden soll eine primäre Drainageeinlage da rein. Und wenn man es dann operiert, dann soll man das doch nicht offen machen, sondern dann soll man eine videoassistierte Thoraskoloskopie bevorzugen. Ich finde, das ist alles so ein bisschen relativ, weil es kommt ja auch einfach darauf an, wie ausgeprägt das ist. Ja, also wenn jemand droht, an seinen Abriss der Interkostalarterien zu verbluten, wird die Watz nicht helfen. Ganz laienhaft jetzt mal formuliert von mir als Anästhesist und Notfallmediziner und nicht als...
Kann ich nicht einschätzen, aber kommt das nicht auch einfach irgendwie so ein bisschen auf die Einschätzung des jeweiligen Chirurgen oder der Chirurgin drauf an?
Ja, soll man im interdisziplinären Konsens, das ist auch eine Good Clinical Practice Empfehlung, sich dann darauf einigen, wie man es gerne machen möchte.
Ja.
Und dann tendenziell soll man eher zu minimal invasiv tendieren.
Hm.
Ich denke, das geht auch ein bisschen darum, wie akut die ganze Geschichte ist.
Klar.
Ne? Ansonsten, dann gibt es noch ganz viel zu Handverletzungen, zu Wirbelsäulentraumata. Und da habe ich halt ein bisschen immer darauf gewartet, was denn da zur Immobilisation steht. Weil das ist ja so irgendwie das, wo ich so denke, oh Mensch, wäre schön gewesen. Aber da bin ich eben darüber gestolpert, Paula, was du vorhin gesagt hast. Da steht nämlich im Prinzip gar nichts, weil es eben keine Polytrauma-Schockraumleitlinie ist, sondern eine intensivmedizinische Leitlinie. Und da ist das Thema nämlich eigentlich schon sozusagen erschlagen aus der Schockraumversorgung. Ja,
oder hoffentlich ist der Stiffneck spätestens da ab, wolltest du sagen.
Das hast du jetzt ganz reißerisch formuliert. Aber andere würden jetzt sagen, hoffentlich ist der Stiffneck durch einen Philadelphia-Kragen ersetzt worden. Aber ich würde natürlich sagen, hoffentlich wurde die HWS-Verletzung ausgeschlossen und der arme Patient oder die arme Patientin muss das nicht länger ertragen. Die venöse Stauung im zerebralen Rückabstromgebiet. Aber ich kann schon mal spoilern, dazu werden wir in naher Zukunft auch was zusammenfassen und dann wird es was geben und dann gucken wir mal. Ich habe darüber auch schon eine Diskussion mit Unfallchirurgen jetzt geführt, aber ich komme gegen die nicht an. Die sagen, sie haben keine Evidenz, aber vom Gefühl ist es einfach besser, wenn da was drum ist, um den Hals.
Ja, das also, Gefühl.
Das ja, Gefühle sind wichtig, sage ich immer. Gefühle sind wichtig. Zur Intensivmedizin gehören ja auch andere Dinge, zum Beispiel Ernährung. Und da finde ich, da habe ich auch gedacht, naja, da, vielleicht gibt es da ja was Spezielles, dass man jetzt irgendwie nach Polytrauma eiweißreiche Kost zum Beispiel empfiehlt oder was. Gibt's nicht. Stattdessen wird in dieser Leitlinie auf die Ernährungsleitlinie S2K, klinische Ernährung in der Intensivmedizin, verwiesen. Danach soll man es machen. Ich denke, das ist okay. Die Leitlinie ist auch relativ neu. Und wenn das überall umgesetzt wäre, was da so drin steht, wäre das ziemlich gut.
Also frühzeitig enteral.
Genau, so früh wie möglich enteral.
So, als Zusammenfassung.
Als Zusammenfassung, genau. Für Mobilisation und Physiotherapie wird verwiesen auf die Leitlinie Lagerungstherapie und Mobilisation von kritisch Kranken auf Intensivstationen. Wir erinnern uns, ist auch erst letztes Jahr rausgekommen. Auch da lässt sich zusammenfassen, möglichst frühzeitig, wenn es irgendwie möglich ist, die Patienten zu beüben und wenn es nur irgendwie, also passiv durchbewegen, denke ich, sollte an jedem Tag Standard sein, wenn es das Verletzungsmuster hingeht. Und je früher der Patient, je früher er mehr selber macht, Sedierungsreduktion und so weiter, desto besser. So sehe ich das zumindest. Für Multiorganversagen, sowas wie ECMO, wir verwiesen auf die Leitlinie extrakorporale Zirkulation und so zieht sich das hier so weiter. Es gibt dann tatsächlich, das geht so bei allem weiter, das, man glaubt das gar nicht, thermische Verletzung wird auf die Leitlinie thermische Verletzung verwiesen. Bei Thromboseprophylaxe wird auf die
Leitlinie... Das wäre meine Frage.
Ja, da wird verwiesen auf die Leitlinie S3, Prophylaxe der venösen Thrombembolie. Und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch ein bisschen Punkte so zu ethischen Sachen. Das ist ganz spannend. Da steht, ist ein Konsens zum Beispiel, dass es keine klinischen oder paraklinischen Scores gibt, die die Prognose abschätzen lassen. Also es gibt kein validiertes Instrument und da wird weitere Forschung benötigt. Das ist natürlich sowas. Ich glaube, wir alle kennen diese Meinung so, ja, das macht hier eh keinen Sinn mehr. Oder andersrum, die Leute, die immer Vollgas geben, egal wie. Und da ist, da legt sich die Leitlinie fest und sagt nochmal ganz klar, es geht wieder das eine in die eine Richtung, noch das andere in die andere Richtung. Und
gut, aber dass sich da eine Leitlinie irgendwie zu äußern wird... Ist ja, also,
naja, ist ja man hätte ja schon sagen können, anhand, wenn es gute Daten gibt, und die gibt es halt nicht, aber anhand irgendwelcher Injury Severity Indexes und was weiß ich, könnte man jetzt sagen, ist der die Überlebenswahrscheinlichkeit so und so. Und so sind ja diese Scores auch eigentlich definiert, muss man sagen. Und trotzdem sagt die Leitlinie ganz klar, die Scores sind eigentlich nicht gut genug, um eine valide Prognoseabschätzung abzugeben. Und da muss man einfach nochmal weiter schauen.
Aber sagen Sie denn, man soll sozusagen ein Ethikvotum oder eine Ethikvisite machen? Also ist das irgendwie ein Konsens?
Nein, das ist kein Konsens. Es ist Konsens, dass man die Meinung sozusagen der Angehörigen und der Betroffenen und den Langzeitverlauf auf der Intensivstation berücksichtigen soll. Aber es sind keine eindeutige Empfehlung zur Ethikvisite am Patientenbett oder zur Heranziehung eines Ethikkomitees. Und genauso gilt das auch für die Organspende, darauf nimmt die Leitlinie auch, dazu nimmt sie auch Stellung und da verweisen sie aber eigentlich nur darauf, dass man, so wie wir das wahrscheinlich alle machen, dass man die Angehörigen mit ins Boot holen soll oder den mutmaßlichen Patientenwillen eruieren soll. Also zusammenfassend kann man sagen, wenn man sich diese Leitlinie anschaut, ich finde aus meiner Sicht sehr wenig Überraschendes, sehr wenig Neues. Man könnte auch vielleicht sagen, eigentlich gar nichts Neues. Gut, jetzt kann man sagen, man hat es nochmal aufgeschrieben. Das finde ich auch immer schön. Ich finde das gut, dass man das jetzt alles nochmal für die Leute zusammengefasst hat, auf ganz, ganz vielen Seiten. Selbst die Kurzfassung hat hat nur 30 Seiten. Aber wir können hoffen, im Juli 2029 soll die nächste Überarbeitung kommen. Vielleicht gibt es dann mehr Evidenz. Stand jetzt hat sich, glaube ich, oder für mich, ihr dürft mich korrigieren, wenn ihr das anders seht, aber für mich hat sich wenig geändert an meinem täglichen Tun oder an dem, wie Polytraumapatienten behandelt werden. Aber es ist ganz schön zu lesen, dass die anderen auch nicht schlauer sind. Das muss man ja auch immer mal so, ja, ist ja so. Also das Einzige, was jetzt anders ist, dass man sagen kann, hier, dein Femur, den musst du jetzt aber nicht direkt jetzt versorgen, das kannst du auch doch in zwei Stunden machen, weil, oder in zwei Tagen, weil aktuell ist der Adrenolbedarf so hoch oder der Volumenumsatz, den der Patient benötigt, dass das andere Sachen hier sozusagen im Vordergrund stehen. Ich glaube, das ist eine Kernaussage der Leitlinie, die man mitnehmen sollte, gerade als anästhesiologischer Intensivmediziner, der immer ja in der Diskussion steht mit chirurgischen Kolleginnen und Kollegen. Und ich denke, zu der Wahl der Kristalloide versus Nazel kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Meine sollte bekannt sein. Also, und ich habe auch keine bessere Evidenz, aber auch die ganzen Studien, die es gibt, das spiegelt die Leitlinie auch wieder, sagen ja ganz klar, man kann es nicht sagen, ne, was am Ende wirklich besser ist. Und Polytraumata werden auch in den USA erlebt, obwohl wahrscheinlich es da nur Nazel gibt. Ja. Kann man auch sagen. Ne? Ja. So sieht das aus. Das war die S3-Leitlinie Intensivmedizin nach Polytrauma kurz zusammengefasst. Man kann es auch anders zusammenfassen. Wer solide aufgestellt ist im Bereich der Intensivmedizin, braucht für die Zusatzbezeichnung Intensivmedizin diese Leitlinie nicht zu lesen, sondern kann einfach das wiedergeben, was in den gängigen Lehrbüchern steht.
Ja. Coole Zusammenfassung, Johannes. Ich hatte sie bislang noch nicht gelesen, in der Tat. Und also so wie du das jetzt zusammengefasst hast, sagen wir es mal so, wird das nicht meine nächste Lektüre werden.
Da gibt es andere Sachen.
Da gibt es Sachen, die dann doch irgendwie interessanter sind und die einem mehr Wissenszuwachs irgendwie nochmal bringen, wenn man die sich irgendwie reinzieht. Also ja. Aber es ist gut, dass wir es besprochen haben. Ich finde es wichtig. Ich finde es auch gut, dass wir nochmal darüber gesprochen haben, dass es in der Tat eine neue ist und dass das jetzt irgendwie keine Überarbeitung war. Also an sich ja eine positive Sache, dass man es nochmal aufschreibt. Und vielleicht sieht man dann halt wirklich in den überarbeiteten Fassungen in den nächsten Jahren, ob sich da was tut und wie sich die Evidenz im Zweifel entwickelt. Weil das ist ja dann irgendwie schon spannend zu sehen in einer Neufassung, hey, was gibt es denn da noch, was man vielleicht noch nicht auf dem Schirm hatte?
Ja, und man muss es natürlich auch ein bisschen so sehen, ich finde es immer spannend zu sehen, dass doch bei vielen Dingen, die als Dogmen gepredigt werden überall, das muss man so und so machen und das machen wir immer so und das ist ganz wichtig und man kann es auf gar keinen Fall anders machen. Mhm. Wenn man dann mal sieht, auf welcher Evidenzgrundlage das Ganze basiert, stellt man doch erstaunlich oft fest, nämlich auf gar keiner. Sondern ja, es ist meistens irgendwie so, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, Good Clinical Practice und es kann 50 Kilometer an weiter schon ganz anders sein und ist deshalb nicht weniger falsch oder mehr richtig. Also das ist so ein bisschen...
Leider selbst in den Leitlinien, muss man ja sagen. Ne? Genau, man denkt immer so, irgendwie als Anfänger, finde ich, ist es so, boah, eine Leitlinie, ja? Also wenn ich mich daran halte, bin ich irgendwie safe so. Juristisch mag das vielleicht auch irgendwie hinkommen, dass man damit irgendwie gut argumentieren kann vor einem Richter. Naja gut, sehen Sie hier, die Leitlinie gibt das einmal auch so vor. Aber im Endeffekt muss man ja auch sagen, dass wenn die Evidenz dahinter so mau ist, ja, dann hat ja auch die Aussage in der Leitlinie jetzt nur eine gewisse Relevanz, sagen wir jetzt mal. Also ich will das nicht in Abrede stellen, um Gottes Willen. Und ich will auch nicht, so eine Leitlinie zu überarbeiten oder aufzustellen, ist unglaublich viel Arbeit. Ich habe das irgendwie gesehen bei dem Thermomanagement irgendwie im OP. Da haben Kollegen von mir mitgewirkt und das war wirklich sehr, sehr viel Arbeit auch für die. Aber es ist halt nun mal auch nicht das Nonplusultra, der heilige Gral der Medizin. Das will ich einfach damit sagen.
Genau, und man muss ja auch sagen, also die Kritik ist ja am wenigsten bei den Leitlinienautorinnen und Autoren. Das muss man ja sagen. Also die können ja auch nur eine Leitlinie erstellen aufgrund der vorliegenden Evidenz,
ja, klar.
Also aufgrund der vorliegenden Literatur. Und da muss man sich am Ende wahrscheinlich einfach darauf einigen, dass es einfach extrem wenig Literatur gibt. Das heißt, entweder kann man das nicht verallgemeinern, wie man ein Polytrauma behandelt, also dass die Literatur oder die Studienergebnisse inkonsistent sind, oder es gibt gar keine Forschung. Ja.
Ja.
Genau.
So. Vielen Dank, Johannes. Sehr kurz.
Sehr gerne.
Ja, es war spannend. Vergnügen.